Ich freue mich, euch alle zu sehen, wie immer. Endlich sind wir mal wieder im geliebten Lauenburg, in dieser schönen Gemeinde. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass die Predigt heute, das geht nämlich um das erste und zweite Gebot, nicht dafür da sind, nach dem Motto, da will Gott einen Finger auf euren Mangel legen oder irgendwas, in keinster Weise. So nach dem Motto, da habt ihr noch Nachholbedarf. Wobei, könnte immer mal sein, dass das irgendwie einen anspricht oder so, sondern es geht mehr darum, die Unbekehrten, die Menschen, die draußen sind, zu verstehen und aufgrund dessen sie abholen zu können, da wo sie sind. Und zwar hat Sven mich vor 2 Wochen, 3 Wochen angerufen, da hatte ich noch nicht, wusste ich noch nicht, worüber wir heute predigen. Und sagte, sag mal, das sind da eigentlich nur 9 Gebote und nicht 10 Gebote. Dann habe ich das selber nochmal nachgelesen. Einmal 2. Mose 20, 1 bis 6. Und dann nochmal 5. Mose 5, 6 bis 9. Da werden die Gebote nochmal wiederholt. Ich lese das mal vor. Erstmal 2. Mose 20. Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. In unserem Falle, der uns aus der Sünde rausgeholt hat, in ein neues Leben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von oben im Himmel noch von unten, was auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifernder Gott, und der die Missetat heimzahlt. Und das hat also negative Folgen. Da wird das nochmal wiederholt im 5. Mose 5, 6 bis 9. Dann sagt er wieder, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Im Vers 7, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gestalt davon machen, von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was unter Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Und dann kommt das wieder mit der Missetat. Also es geht hier um 2 Dinge. Das erste und zweite Gebot sind eigentlich ein Gebot. Also man kann die eigentlich zusammenfassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Also Gott will alleine Gott sein. Und um das zu unterstreichen, macht er auch kein Bildnis. Und ich war im Mittelalter und im Altertum, da war das ganz einfach. Da haben alle möglichen Völker und Stämme irgendwelche Figuren angebetet. Das wird Sven auch gleich noch vertiefen, weil er die Bibel viel darüber sagt. In unserer heutigen Zeit ist das eher die Ausnahme. Heute beten wir andere Dinge an. Und ich habe mich als Frischbekehrter, damals vor 40 Jahren oder so, habe ich mich gefragt, wieso legt Gott so viel Wert darauf, dass wir keinen Götzendienst machen? Und was ist daran so schlimm, wenn man noch, was weiß ich, Götzen anbetet oder so? Das war mir nicht klar. Das ist mir erst später klar geworden. Und was das auch mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, das erzähle ich euch aber nachher. Jetzt ist erstmal Sven dran.
So, ich mache das mal ein bisschen höher hier, damit ihr mich besser hört. So, vielen, vielen Dank, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir fahren immer gerne her, haben immer schön Gemeinschaft, weil mein Schwiegervater ja, der ist ja noch nicht Rentner, aber ihr wisst, Rentner und Arbeitslose haben nie Zeit. Das Thema haben wir jetzt seit 2 Jahren ungefähr, dass er immer durch seine Ausbildung dann noch und jetzt so und dann genießen wir die Zeit, wo wir immer herfahren können. Ab und zu kommt es auch vor, dass mal der Schwiegervater, den man über alles liebt, dann einem auch den Kopf wäscht, so ein bisschen so. Das muss ab und zu auch mal sein, das gehört auch zu. Wir brauchen das auch nicht ganz liebevoll machen, so. Das ist dann auch manchmal dann so, dass was gesagt wird und dann einfach mal von dem Gegenpart. Und da sind wir einfach bei der Geschichte, der Gegenpart muss halt auch die Kritik annehmen und sie umsetzen. Also, beziehungsweise nicht umsetzen, so wie es 1:1 ist, sondern für sich das selber ausziehen. Und aufgrund dessen, und aufgrund dessen Gespräche mit meiner Frau, bin ich dazu gekommen, dass ich einfach irgendwann mal dahin gekommen bin, zu sagen, so, pass mal auf, irgendwie, du legst es zwar in Gottes Hand, und ich glaube auch, Gott kann es, so inwieweit du dich mit dem Glauben oder beziehungsweise in deinem Glauben weiter verstärkst. Ja, dann begann ich mehr Bibel zu lesen als vorher. Und das war eigentlich, wie gesagt, so wie Gott es macht. Und ich hatte ja meine letzte Predigt, Gott macht keine Fehler und er macht es halt so, wie wir es brauchen. Und wir waren an einem Sonntag, waren wir in unserer Gemeinde, da ging es halt um Mose und ich lag abends im Bett. Und ich bin halt obwohl ich sehr strukturiert in meinem Leben bin, bin ich beim Bibellesen nicht so strukturiert, dass ich anfange vorne und lese dann nach hinten durch, sondern ich lese da mal was, hier mal was, da mal was. Eigentlich völlig Banane, Hauptsache der Input kommt rein. So, dann war es so, dass Gina zu mir sagte, pass auf, wir haben gerade über Mose in der Predigt gehört, dann lass uns Mose lesen. So, und dann kam halt diese Geschichte mit Mose. So, jetzt muss ich leider meinem Schwiegervater widersprechen, was ich ja ungern tue. Ich habe abends gelegen und habe dann die 10 Gebote gelesen. So, und dann bin ich ja so, da kam der Beamte in mir durch, machte dann 1, 2, 3 bis 9 und kam nur auf 9. Und ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Nochmal, und Gina ist ja nun jetzt auch seit ihrer Geburt im Glauben. Und ich sage so, pass mal auf, wir müssen mir hier mal schnacken. Und sie sagt, ja, dann erzähl. Ich sage so, und dann habe ich es ihr vorgelesen. Sie sagt, ja, eigentlich sind es nur 9. Gut, dann stand ja aber drunter, dass im 5. Mose es nochmal aufgeteilt wird. Also erst hat Gott Mose die Gebote gegeben und dann hat es aufgeteilt. Und aufgeteilt ist das letzte Gebot. Das letzte Gebot ist aufgeteilt, indem er aufteilt, dass er Gott hat ihm gegeben, wo er reinschreibt, du sollst des nächsten Frau, Hof, Knecht und sowas alles nicht begehren. Und Mose teilt es nochmal auf in nur Frau und dann nochmal Dings. Also da ist eigentlich der Unterschied. Hab ich so gelesen. Und da ist es wirklich so, das, was ich, deswegen ist es so cool, dass es so, also, jeder liest es anders. Jeder kann es anders auffassen. Es ist letztendlich sind es Gebote, egal ob so 9, 8, 3 oder 4. Wenn er es in einem durchgeschrieben hätte, ist es völlig egal. So, und das ist halt das Wichtige. Und dadurch ist es für mich einfach auch einfacher, diese Bibelgeschichte einfach weiterzulesen, weil es einfach spannend ist. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Internet beschäftigt und jeder, der so ein bisschen auf Facebook, Instagram oder was auch unterwegs ist, da gibt es so Algorithmen. Und wenn man sich eine Sache länger angeguckt hat, dann kriegt man immer wieder neue Dings. Und ich bin jetzt so weit, bin ich auch ein bisschen froh drüber, dass ich immer kurze Bibelverse geschickt bekomme von Leuten, die die machen. Und dann nehme ich diese Bibelverse, notiere die online in meine Online-E-Bibel, weil ich das Marker im Bett nicht so gut finde, wenn da der Marker die ganze Zeit fliegt. Und da bin ich jetzt halt weiter. So. Und da ist es wirklich so, dass wir da lange drüber gesprochen haben und dann ging das halt so los mit dieser Predigt. Und wir haben ja, Martin hat ja gerade schon das erste Gebot vorgelesen, und wir haben uns lange, oder beziehungsweise Martin hat sich auch lange überlegt, wie wir das letztendlich in der Bibel, sagen wir mal so, Ding machen können, damit wir auch so ein bisschen Grundlagen dafür haben. Und Martin hat dann in Richter 6 gefunden, wie es letztendlich die Geschichte von Gideon, wie die abgelaufen ist. Ich hoffe, jeder kennt die Geschichte von Gideon. Viele Predigten gehen darum, dass er ja mit 300 Leuten ein Heer von den Ammonititern, die da waren, besiegt hat. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Letztendlich geht es uns einfach darum, was Gideon gemacht hat, wie er letztendlich da hingekommen ist. Und da fangen wir einfach mal an. Als erstes in Richter 6 ist es ja so, dass Gott nochmal explizit nochmal die Israeliten darauf hinweist, warum sie jetzt unter dem Joch der anderen Völker leben müssen. Da ist in Richter 6, Vers 10 steht drin, damals sagte ich euch, ich bin der Herr, euer Gott, verehrt nicht andere Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt auch nicht auf mich gehört. So, das heißt also wieder die menschliche Geschichte. Wir haben damals, meine erste Predigt, die ich hier machen war mal mit David, da war es genau die gleiche Geschichte. Das ist halt so diese menschliche Komponente, die in der Bibel immer wieder auftaucht. Gott macht, eigentlich ist alles gut und der Mensch sagt so, ja, nee, eigentlich können wir ja auch irgendwas anderes machen, das ist dann vielleicht irgendwie geiler. So, und Gott macht dann irgendwann mal so einen Strich darunter. So, und die Israeliten waren dann halt in dem Land, haben wir ja, ist ja in der Bibel auch festgehalten, da war es ja wirklich so, dass sie dann unter dem Joch standen, dass die anderen Völker eingebrochen sind ins Land, denen ihre Erde geklaut haben und so weiter. So, und da war es ja nachher wirklich so, dass es dann halt irgendwie wieder schon so weit war, dass sie schon wieder relativ weit, naja, unterjocht waren, möchte ich mal sagen, so dass sie halt kein gutes Leben mehr hatten, was sie eigentlich hätten haben können, wenn sie einfach das gemacht hätten, was Gott gesagt hat. Dann kommt es dazu, dass Gott Gideon beauftragt, die Israeliten zu befreien. So. Er erscheint ihm und sagt zu ihm, pass mal auf, das steht in 6. 25, reiß den Altar Baals nieder, der dein Vater gehört, und hau den Pfahl der Göttin Aschera um, der dort steht. Dann bau für mich, den Herrn, dein Gott, ein Altar an der höchsten Stelle eurer Bergfestung. So, Gideon sagt, okay, das ist eine gute Idee, dann komme ich mal auf die Idee und mach das einfach mal. Du musst mir auch ein Zeichen geben, damit ich weiß, dass du das ernst meinst, dass ich das machen soll. So, er macht auch alles, backt das Brot, bringt das hoch, baut erstmal diesen Altar, gibt die Opfer da und dann kommen da Flammen raus und er ist dann erstmal überzeugt, dass Gott das auch denken kann. So. Dann ist wieder die menschliche Komponente, den nächsten Tag kriegen das alle mit, dass er den Stier da getötet hat und sind dann not amused, würde man heute sagen. So, und dann geht's ja daraus, dass Gideon dann letztendlich den Auftrag bekommt, das Land zu befreien. Dann geht's ja weiter. Dann ist hier diese menschliche Komponente. Diese Gideon-Geschichte ist einfach nur dafür da zu sehen, was er alles kriegt, was er alles wieder kriegt, wie damals bei der Geschichte von David auch, was er alles kriegt. Und dass er trotzdem nachher, sagen wir so, irgendwann so weit wieder menschlich ist, dass er wieder irgendwas macht, was überhaupt gar nicht irgendwie, wo man denken könnte, warum hat er das denn jetzt gemacht? Also, wir kommen nochmal zurück. Es ist ja so, dass Gideon dann letztendlich noch, bevor er loszieht, um Israel zu befreien, nochmal Zeichen haben möchte. So, das ist auch so eine menschliche Komponente, so irgendwie. Da erscheint jemand, ein Prophet, beziehungsweise ihm wird gesagt, so, pass auf, mach das so. Und er sagt, ja, ich möchte mich schon nochmal absichern, so. Das wäre vielleicht nicht schlecht, so. Dann, ich weiß nicht, wie weit diese Geschichte mit dem Lammfell bekannt ist. Also, das heißt also, erstmal haben wir heute auch im Auto drüber gesprochen. Erstmal sagt er, ja, gib mir mal bitte ein Zeichen. Ja, alles klar. Leg das Lammfell hin und, das alles drumherum wird nass und nur das Lammfell, nee, umgekehrt, erst trocken und dann nur das Lammfell nass, wo man dann als, ja, wir haben heute so drüber scherzig im Auto geredet, so dass es diese menschliche Komponente, die heute super, super viel da ist. Es ist einfach so dieses, die Menschen müssen immer alles nicht nur bewiesen bekommen, sondern sie müssen es nochmal bewiesen bekommen, weil irgendeiner sagt, ja, aber das könnt ihr ja. So, also ich, als ich Christ geworden bin, war ja genauso selber davor, wo ich dann meine Frau an der Seite hatte, die sagte, sag mal ganz ehrlich, mach mal die Augen auf und überleg mal, ob das alles Zufälle sind oder ob das vielleicht doch irgendwas gibt, was vielleicht irgendwie nicht da ist, also sprich Gott oder Jesus. Und da war es ja auch so. Also das Fell war nass, so, dann kam garantiert in die Zweifel auf, wo er gesagt hat, ich glaube, du musst mir noch ein Zeichen geben. Weil es könnte ja sein, dass vielleicht nur das Fell nass geworden ist, weil der Tau vielleicht nur über das Fell rübergegangen ist und nicht auf den Links. Und dann ist es genau andersrum. Das ist, alles ist nass, dieses Fell ist aber knochentrocken. So, dann sagt er, okay, ich glaube dir, ich zieh los. Und dann sagt Gott aber, nee, mein Freund, du hast jetzt irgendwie 32.000 Leute, das machen wir aber nicht so. Das ist ja, wäre ja blöd. Und da ist ja die Komponente wieder. Was wäre passiert, wenn Gott da einen Fehler gemacht hätte? Er macht keine Fehler, aber er hätte gesagt, ja, alles klar, ich schicke dir die Leute, hol dir Leute zusammen und befreie euch. Dann wäre es vielleicht gewesen, dass jeder Soldat von Gideon vielleicht, ja, es gibt leider keine Zahlen, aber dadurch da drinnen steht, dass die Kamele da waren drinnen wie Sand am Meer, denke ich mir mal, da wären über 100.000 Leute gewesen sein. So, das heißt also, er hätte 1:3 gehabt. Das heißt also, wenn er da eingefallen wäre, hätte vielleicht jeder Soldat von ihm 3 Leute umgebracht. Und die hätten 100% kann man nicht sagen, aber die wären garantiert davon ausgegangen, dass sie gesagt hätten, wir sind schon gute. So, da sagt Gott, nee, so kannst du das vergessen. Was macht er? Sagt, pass auf, das ist mir zu viel. Du gehst erstmal hin und sagst, alle, die Angst haben, können nach Hause gehen. So, jeder kann sich, ich sag mal, rein vorziehen, dann sind schon mal 22.000 Leute nach Hause gegangen. Dann waren noch 10.000 über. So, und Gideon denkt, okay, 10.000, okay, sind gute Krieger, dann kriegen wir es hin. Nein, Gott sagt, wir machen das nochmal anders. Du gehst an die Quelle und alle, die haben wir auch vorhin drüber gesprochen, das ist halt so schön zu sehen, dass 45 Jahre Glauben und 40 Jahre Glauben halt so diskutieren können und gerade 4 Jahre Glauben irgendwie anders andere Gesichtspunkte haben. Also die sich hingeworfen haben wie Hunde und so geschlabbert haben, die hat er dann gesagt, die nimmst du und die, sag mal, Pietät hatten, Erziehung hatten, wie auch immer man das nennen möchte, runtergenommen haben, so getrunken haben. So, jetzt kann man drüber philosophieren und das wollen wir heute nicht, das machen wir vielleicht ein anderes Mal, warum das so war, wir haben da unsere eigenen Theorien, warum das denn so war, dass er diese 300 genommen hat. So, da hat er diese 300, so, das heißt, er ist runter reduziert. Dann kommt eine menschliche Komponente, die ich wirklich nachvollziehen kann, wo Gideon dann den Herrn nochmal fragt, sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass ich vielleicht mit den 300 ein bisschen wenig habe? Und dann sagt der Herr zu ihm, geh hin, schleich dich an und hör, was die über dich denken. So, und dann kommt ja diese Geschichte, wo die eine Wache zu der anderen Wache sagt, so, pass auf, da ist ein großes Brot reingerollt und hat einige Zelte umgehauen. Und der andere sagt zu ihm, ja, Weißt du, was das bedeutet? Nee, was bedeutet das? Dass der Gideon kommt und wir überhaupt gar keine Chance haben. Mit diesem Gewissheit geht Gideon zurück. So, was passiert? Er befreit Israel. So, so weit, so gut. Dann wäre es ja vielleicht nicht so schlecht gewesen, wenn er das gemacht hätte. Was macht er aber? Als sie alle besiegt haben, sagt er, ich habe das hier nur kurz, ich wollte das Ganze mal vorlesen, ich muss nur einmal ganz kurz gucken, wo Martin das hier ausgearbeitet hat, beziehungsweise mir geschickt hat. Da. Gideon verführt Israel zum Götzendienst. Da sind wir wieder beim Punkt. Also, nur eine Bitte habe ich an euch, fügte er hinzu. Gebt mir die Ringe, die ihr erbeutet habt. Ihre Feinde hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliten waren. Das tun wir gern, antworteten die Israeliten. Sie bereiteten einen Mantel aus und warfen alle erbeuteten Ringe darauf. Das Gold wog mehr als 20 Kilogramm. Außerdem hatten Israeliten Halbmonde, Ohrgehänge und königliche Purpurgewänder erbeutet. Dazu noch die kostbaren Halsschmuck der Kamele. Das weiß ich sogar auswendig. So. Und was macht Gideon damit? Er baut eine Statue. Ein Ebenbild. So, sind wir wieder bei den Geboten, die er vorgelesen hat. Das heißt also alles das, was er vorher gekriegt hat. Wir haben auch darüber philosophiert, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. So, ich jetzt kann so ein bisschen so die menschliche Komponente da wieder bei verstehen. Er ist so froh, dass er gewonnen hat. Er möchte irgendwas machen, weil er vielleicht irgendwie denkt so, ach komm, wir machen das. Ich will Gott nochmal so ehren, dass er irgendwie ein Ebenbild hat oder so. Aber Gott sagt es ja ganz einfach in den 10 Geboten, dass er das eigentlich gar nicht haben will. So, gut. Was passiert dadurch? Das Problem ist, dass Israel dann genau darin zurückfällt, wo sie vorher waren. Und nach Gideons Tod wird es ja noch schlimmer. Das heißt also, da kommt ja wieder der Baal an. Naja, an die Macht will ich nicht sagen, aber in den Vordergrund. So. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht nur, dass Israel wieder zurückfällt in die alten Gepflogenheiten und dementsprechend dann wieder, ich sag mal, wieder genau die Fehler macht wie vorher. Wie gesagt, wir sind alles Menschen, wir können das alles nachvollziehen. Ist ja nach der Früh die Folgen vom Götzendienst Gideons für seine eigene Familie. Das heißt also, er hat ja 70 Kinder oder Söhne und einen uneheligen Sohn mit einer Angestellten. So, und dieser Angestellten-Sohn kommt dann ja auf die Idee zu sagen, pass mal auf, Israel, wen wollt ihr als Anführer haben? 70 von dem, der jetzt nicht mehr da ist, oder den einen, der hier richtig aufräumt? Und Israel sagt, den einen. So, man muss sich das überlegen, dass dann eigentlich im Grunde genommen die ganzen Nachfahren von Gideon, bis auf den einen, der sich versteckt, alle rüber ab. Direkt auf dem Marktplatz sozusagen, ne? So, das heißt also, da versündigt sich Israel danach sogar. So, weil sie halt dann sagen, okay, pass auf, wir möchten gerne dich als König haben. So. Die Geschichte wollen wir jetzt nicht ganz ausführen, weil wir sonst zu lang. Martin hat auch noch viel zu erzählen. Das heißt also, dann im Grunde genommen ist es dann so, dass dieser Fehler, den Gideon gemacht hat, komplett in seine komplette Familie weitergezogen wird. Bis auf den einen Sohn, der dann versucht, alles gerade zu ziehen und letztendlich dann Abimelech dann irgendwie auch dann nachher noch, Abimelech war richtig, ne? Ja, meine ich ja, den meine ich ja. Dass Abimelech letztendlich dann auch seine gerechte Strafe kriegt, aber nachdem er erstmal das alles hat Gott laufen lassen. So. Das ist ja immer die Frage, die wir uns im Leben stellen müssen. Manchmal sind Situationen in meinem Leben, wo Gott was offenbart, und da ist es halt so, dass man da dann halt auch mal dann irgendwie überlegen muss, warum das so passiert ist. Warum er das hat laufen lassen. Weil, so beim alten Thema, Gott macht halt keine Fehler. Der lässt halt Sachen zu und er lässt halt Sachen nicht zu. Und da ist es halt so. Eins hat Gott mir noch aufs Herz gegeben, wo ich noch kurz von erzählen möchte, wenn ich noch kurz Zeit habe. Ich war jetzt vor 2 Wochen, war ich mit unserem Motorraddienst, den wir machen, in Norwegen, oben zu einem christlichen Motorradtreffen, wo 450 christliche Biker waren. Ich will einfach nur erzählen, dass wenn was Gutes in unserem Leben passiert oder wenn wir wissen, dass was Gutes passieren kann, die Anfechtungen umso stärker werden. Ich bin meinem Schwiegervater unheimlich dankbar, dass wir damals, wo ich um Ginas Hand angehalten habe bei ihm, und dann kam gleich das Gespräch auf den Teufel zustande. Da könnte eine böse Zunge würden behaupten, dass es auf die Ehe bezogen war. Aber nein, die Ehe ist top. Aber da war es halt so, dieses mitzuteilen, dass die Anfechtungen da sind. Das möchte ich euch einfach nur mitgeben, auch für die Gemeinde. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin mitgekriegt, wie ihr betet, es wird hier was passieren, 100%. Dafür ist diese Gemeinde einfach auch zu gut, zu lieb, wie man das auch sagen muss. Also hier ist Holy Spirit drinne. So, ich habe das, wie gesagt, deswegen sage ich es, weil ich habe mit 450 Leuten im Gottesdienst gemacht, wo so viel Holy Spirit war, und ich fühle mich hier genauso wie da mit den 450 Leuten. Was ich nur dann erzählen wollte, ist einfach diese Anfechtung, die vor dieser Fahrt kam, dann, also zwischenmenschliche Sachen unabhängig davon, aber wir haben 280 Kilometer Starkregen auf der Autobahn Richtung Norwegen gehabt. So, und wer schon mal mit dem Auto in Starkregen gefahren ist, der kann sich überlegen, wie das mit dem Motorrad ist. Mit 8 Leuten nacheinander weg, inklusive meines Sohnemanns, der 3 Motorräder hinter mir gefahren ist und sich in einer Fahrschule auf die Fresse gepackt hat bei Regen. So, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie das war. Ich war aber so von überzeugt, dass wir das schaffen, hochzukommen, weil einfach, ich wusste auch, dass da was richtig, richtig Gutes passiert. So, und dann vor der Dänemark, vor der Fähre, brach die Decke auf, es war Sonne, auf 3 Stunden Überfahrt nach Norwegen war auch Sonne, dann waren noch die ersten 20 Minuten in Norwegen auch Sonne, und dann kam wieder der nette Mann von unten, der gesagt hat, weißt du was, letzter Versuch. Und dann sind wir durch die Serpentinen mit den Motorrädern gefahren, und dann war wieder Starkregen. Und wer einmal mit dem Auto durch die Serpentinen gefahren ist und sich dann noch überlegt, dass da Starkregen drin ist mit den Kurven, die da sind, ist nicht ganz so geil, sag ich mal. Auf jeden Fall würde ich damit sagen, immer am Ball bleiben, auch wenn es Anfechtungen gibt, die man dann auch ertragen muss. Gott macht da gute Sachen draus. Ich würde dann übergeben an Sie, Herr Hacke. Soll ich das hier liegen lassen?
Ja, es ist erfreulich zu sehen, wie ich sein Wachstum miterleben darf, preis den Herrn. Das nur nebenbei. Nochmal zurück zu den... Wir haben jetzt ja bei Gideon in erschreckender Weise gesehen, was das für Auswirkungen hatte. Nicht nur, dass er selber, er hat ganz viele Frauen und hatte ganz viele Kinder, und die Kinder sind alle umgebracht worden. Das heißt, er seine Frucht ist vernichtet worden. Wenn man das auf den Christen überträgt, wenn man das ein Prediger, der in Sünde lebt, führt ganz viele Leute zum Herrn, und nachher fallen die alle wieder ab, wie sie sehen, wie der tickt vielleicht. Sondern sein Sohn, dieser Abimelech, der führte das Entsetzliche auch noch fort. Und ich komme nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe mich als Frischbekehrter gefragt, was ist so schlimm daran, wenn ich als Christ, ich konnte das nicht verstehen, Ehebrechen, Morden, auch Lügen, hinterm Rücken reden, das konnte ich alles nachvollziehen. Das gebiert viel Böses. Da habe ich gedacht, Mann, was ist so schlimm daran, wenn man andere Götter hat. Das wollte mir nicht einleuchten. Klar, vom Intellekt habe ich das dann irgendwann verstanden. Da ist der allmächtige Gott, und das beleidigt ihn, wenn ich irgendeine Statue anbete. Aber, oder das ist dumm einfach. Aber trotzdem war mir nicht klar, wie schlimm das wirklich ist. Das ist mir jetzt erst klar geworden. Und was das für unsere Zeit heute bedeutet. Wie gesagt, die Predigt ist nicht dazu da. Habt ihr noch Götzen in eurem Leben? Nein. Gar nicht. Und wenn das so ist, kein Problem. Ihr wisst ja, wie das geht. Dann sagt man, Herr, vergib mir, ich bin da irgendwie auf einer falschen Spur gekommen. Kein Thema. Dann vergib Gott und gibt einem sofort neue Anfang. Nee, es geht mehr darum, eure Verwandten, Arbeitskollegen, die Leute, mit denen ihr in Laumburg oder auch in Schwarzenberg oder wo auch immer ihr euch aufhaltet, zu tun habt, dass man die versteht. Weil wenn du kein Christ bist, sagt Paulus ja, es zog euch früher, was sagt er? Es zog euch mit Macht wohin? Zu den Götzen. Ich glaube, das lese ich gleich auch noch vor, den Brief, die Bibelstelle. Das heißt also, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die haben nicht Gottes Liebe in ihrem Herzen. Das kennen sie nicht. Vielleicht sind sie kirchenfromm. Vielleicht fühlen sie sich sogar ganz gut, wenn sie in die Kirche gehen. Das will ich ihnen auch gar nicht absprechen. Aber sie haben den Heiligen Geist und Gottes Liebe nicht. So, der Mensch möchte aber was haben in seinem Herzen. Der möchte was haben. Und weil er diese Lehre, manche bringen sich denn auch um, leider, und beenden das gute Leben, das Gott ihnen gegeben hat. Aber die anderen, die haben einen Hunger in ihrem Herzen. Der eine füllt das mit Kriminalität. Ein anderer füllt das mit Sport. Nichts gegen Sport. Aber wenn ich das tue, um mein Herz zu füllen, dann reicht das nicht. Das wird mein Leben keine Substanz geben auf Dauer. Einer züchtet Pferde. Einer entwirft Musikstücke und wird ein großer Pianist. Ein anderer geht in die Politik. Einer studiert. Das kann alles Mögliche sein, was wir benutzen, um unsere innere Leere zu füllen. Ich lese mal ein paar Bibelstellen einfach vor. 2. Timotheus 3, 5. Zeichen der letzten Zeit. Das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Und ich behaupte mal, dass wir in diesen letzten Tagen so langsam aber sicher angekommen sind. Die Menschen werden sich selbst und ihr Geld lieben. Man muss einfach nur den Fernseher anschalten und sich durchzappen. Besonders junge Leute, ich bin auch jung gewesen, ich liebe junge Leute, aber die gehen mir so auf den Keks mit dem Gewäsch, was sie da von sich geben. Dieses dumme, geldgierige, sexgeile, karrieresüchtige Gequatsche. Ich krieg Schüttelfrost. Ich war auch schlimm früher, aber die sind auch schlimm. So. Ich will die auch nicht verurteilen, aber das stimmt, was hier steht. Das ist entsetzlich, wirklich. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auch ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Das ist total witzig, wenn man einen alten Heinz-Rühmann-Film guckt, wo noch so andere Werte galten. Ich will jetzt nicht sagen, oh, die Zeit früher war viel besser, sonst wäre Adolf nicht an die Macht gekommen. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber es gab noch gewisse Werte. Und er guckt den normalen, am besten nicht, ne, wie die so patzig miteinander reden alleine. Diese Filme mit den jungen Leuten, dieses Verletzte miteinander reden, dieses Beleidigende. Das finde ich hier wieder. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich, verleugnen ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmung, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Das gibt jetzt ein neues Fachwort. Ich habe es vergessen. Ich wollte das noch aufschreiben. Das gibt jetzt in der Psychologie ein neues Fachwort. Das ist, wenn jemand durch die Innenstadt geht, egal ob Frau oder Mann, alt oder jung, und fühlt sich aufgrund seiner Kleidung, seiner Bildung, seines Sportes oder was auch immer, den anderen kolossal überlegen. Alle anderen sind Luschen, nur er selber oder sie selber ist wichtig. So, das ist so eine neue Krankheit, so eine Volkskrankheit. So, ich bin super wichtig. Das Problem ist, wenn Gott einen dann die Luft rauszieht, das wird er. Ich bin 42 Jahre bekehrt, ich habe x Leute gesehen, die da waren und da hat Gott die Luft rausgelassen. Nicht, weil er sie nicht liebt, sondern um ihn zu zeigen, dass sie ihn brauchen. Das ist gang und gäbe jetzt. Nach außen tun sie zwar fromm, das ist jetzt speziell für Christen, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Ich habe das kennengelernt in meiner Ausbildung, aber auch wenn man in die Politik schaut, da werden christliche Werte adaptiert. Man lässt Gott vollkommen außen vor, man bezieht das auf sich selber. Ich habe geschrieben, der Humanismus, das ist die Religion unseres Volkes im Augenblick, ist ein klebriger, kraftloser Ersatz. Ich weiß, im süddeutschen Raum, in Polen, in Irland, da ist der Katholizismus ganz stark. Ich habe nichts gegen den einzelnen Katholiken, aber ihr wisst, da wird Götzendienst ohne Ende getrieben. Goldene Figuren, bis der Arzt kommt und so. Das hat Martin Luther so gestört. Dann hat er die Reformation in die Gänge gebracht und er selber hat dann das schwarze Trauergewand eingeführt. So, ob das jetzt so viel besser ist und hat die Wiedertäufer verfolgt. So. Und die Juden hat er auch verfolgt. Also ob das so viel besser war, ein Glück, er hat die Bibel übersetzt. Aber auch wieder so ein Gideon, fängt gut an und rutscht in so eine komische Nische ab. Der Humanismus, der erzählt den Menschen, und das ist ein Götzendienst, der besonders gefährlich ist, weil er nicht so leicht zu sehen ist. Ich sage mal so, wenn einer... Sven weiß das so vom Fitness, da gibt es wirklich Leute, die haben 0,0 da oben und die laufen nur so rum. Und wenn die mal krank werden, dann ist ihr ganzer Lebenssinn weg. Oder andere haben halt, die sind in ihrem Rockerclub und wenn du denen die Jacke ausziehst oder so, dann sind sie ein Nichts plötzlich. Und das ist auch so, wenn die rausgeschmissen werden. Oder ein Politiker, wenn du dann mal fragst, hast du schon mal in deinem Leben gearbeitet? Lass uns das Thema schnell wechseln. Und der Humanismus, das sind aber Götzen, die man leicht erkennen kann, wenn Leute sich so auf, oder Pornografen oder fresssüchtige Leute oder so, das sind so Götzen, die kann man ganz leicht erkennen. Der Humanismus, Das ist meiner Meinung nach eine sehr gefährliche Ersatzreligion, weil der kommt wie so eine Schlange, schleicht dich rein, passt sich an, will auch in die Gemeinde rein. Und dann, ich weiß, dass das hier nicht so ist, das sage ich wirklich jetzt nicht nur ironisch. Manchmal sagt der Pastor oder so, ich weiß, bei euch ist das nicht so, so als kleine Ermahnung von hinten rum. Nee, ich habe das hier noch nicht feststellen können. Aber ich habe das in manchen Gemeinden feststellen können. Zum Beispiel, kleines Beispiel. Ich habe mal gefragt, sag mal, wie kommt das, dass in Deutschland so viele Gemeindeleiter Abitur haben und aus dem Bildungsbürgertum kommen? Wo sind die Bauarbeiter? Wo sind die bekehrten Kanalarbeiter, Gemeindeleiter? Wo sind die bekehrten Prostituierten, die einen Frauenkreis leiten oder so? Wo sind die? Warum sind die alle studiert? Ich kann euch das sagen. Der Humanismus hat auch die Gemeinde in Deutschland schon infiziert mit diesem Gedanken, du musst gebildet sein. Das sagt die Welt sagt dir, das ist völlig egal, wie dein Charakter ist. Hauptsache, du bist gebildet. Und das hat so eine Ausmaße angenommen, dass zum Beispiel bei der Wahl von, versteht mich nicht falsch, ich habe Fachhochschulreife, ich habe studiert, ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht. Bildung kann was Gutes sein, aber das ist auch nicht unser Wert. 0,0, das ist nicht unser Wert. Unser Wert speist sich dadurch, wer wir in Jesus sind. Und da hat sich das so reingeschlichen in den 80er Jahren. In Holland gab es Gemeinden, da kamst du nur rein, wenn du Schönheitskönigin warst. Umgekehrt in Süddeutschland gab es Gemeinden, da kamst du nur rein, wenn du dich verhüllt hast und möglichst trutschig aussahst. Der Teufel liebt Extreme. Er liebt es, die Leute zu veräppeln. Ja. Es gab Gemeinden, die bestanden nur aus bekehrten Alkoholikern. Und wenn da einer ein bisschen gebildet war, war der schon nicht angesagt. Andere Gemeinden, da waren sie nur gebildet. Der Teufel liebt Extreme. Weißt du, Jesus heißt jeden willkommen. Und der Humanismus ist eine Religion, die jetzt in der Politik zur vollen Geltung kommt. In meiner Ausbildung habe ich alles gelernt, was der Humanismus den Menschen beibringt. Und da werden nicht nur christliche Werte, die wir haben, adaptiert und völlig von Gott gelöst. Nein, es kommen neue Werte dazu. Zum Beispiel die Vielfältigkeit. Guck nur in die Natur, dann siehst du was Vielfältigkeit. Guck dir die ganzen Menschenrassen an. Guck dir die ganzen verschiedenen Gesichter an von Leuten. Das ist eine unglaubliche Vielfalt. Das braucht man nicht betonen. Oder guck dir den Regenbogen an, wie schön der aussieht. Ja, und er ist auch das Bild für, als Noah mit dem Schiff da gelandet ist, da war der Regenbogen. So, und plötzlich werden diese Dinge uminterpretiert und plötzlich wird da was ganz Schleimiges, Klebriges rausgemacht. So, ich habe in meiner Ausbildung, da ging das darum, dass ganze Familien kaputt gehen und dass wir als Erzieher ja die Kinder auffangen müssen. Und da wurden alle möglichen Gründe genannt, warum Familien kaputt gehen. Armut, mangelnde Bildung und weißt du, dann habe ich nachher, ich habe allen einen langen Brief geschrieben und da habe ich geschrieben, den Hauptgrund habt ihr nicht genannt. Der Hauptgrund ist Fremdgehen. Und Fremdgehen zieht sich durch alle Bildungsbereiche. Ganz, von ganz unten, von ganz asozial bis ganz oben, ganz reich und ganz gebildet oder so. Überall wird fremdgegangen. Fremdgehen bewirkt, dass jemand die Familie verlässt. Fremdgehen bedeutet, dass Kinder zerstört werden. Fremdgehen bedeutet, neuer Partner mit dem ganzen Leid, das da dran ist. Und das wird totgeschwiegen. Es ist ja auch biblisch. Das will man nicht wissen. Und der Humanismus sagt, da hat die gleiche Lehrerin, die gesagt hat, wir müssen die Kinder schützen und wir müssen den Kindern helfen, dass sie wieder zurechtkommen. Ja, der eine, der lebt eben seine Sexualität so aus, dass er ständig seinen Partner wechselt. Der andere, der liebt das mehr fest. Ja, hallo. Derjenige, der dauernd seinen Partner wechselt, wenn er alleine ist, okay, soll er mit Gott abmachen. Aber wenn da Kinder dranhängen, besser kannst du die Kinder doch gar nicht zerstören. Und da ist eine völlige Blindheit. Und weißt du, was der Ursprung ist? Der Ursprung liegt in diesem Götzenhumanismus. Deshalb, wenn ihr und wenn ich, wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, wir sind manchmal erstaunt, was für wirre Gedanken die als logisch uns verkaufen wollen. Aber es ist gut, wenn wir, ich sag mal so, wenn wir wissen, wie das funktioniert, dieses Regelwerk der Lüge, dann können wir auch besser darauf antworten. Genau. Ja. Genau. Und dann kann man auch Antworten geben. 2. Mose 3, 15. Schließt niemals einen Bund mit den Bewohnern des Landes, denn sie haben ihre Götzen, sie haben sich ihren Götzen an den Hals geworfen und bringen ihnen Opfer dar. Und sie könnten euch einladen, an ihren Opfermahlzeiten teilzunehmen. Da habe ich geschrieben, Humanismus, die moderne Pädagogik, Politik, und die liberale Theologie. Die liberale Theologie ist wahrscheinlich von allen Übeln, was der Humanismus hervorgebracht hat, die allerschlimmste, weil sie sich christlich verkauft. Habe ich ganz oft schon erlebt, dass in Gemeinden sagt, ich habe an einer christlichen Schule Praktikum gemacht, wir hatten wunderbare Geschwister da, aber da sagten Leute, die ich wirklich sehr schätze, ja, man muss das ja auch im Kontext der Zeit sehen, das ist heute auch ein bisschen anders. Nach dem Motto, die und die Sünden, die im Römerbrief genannt werden, die gelten heute nicht mehr. Dann habe ich immer darauf gesagt, weißt du, die Stadt Korinth war eine Seeräuberstadt oder eine Seefahrerstadt mit allen Sünden, die Seemannskneipen mit sich bringen und Prostitution und alle Perversionen, die man sich vorstellen kann. Und Paulus schreibt ausdrücklich an die Korinther, er erzählt dann ein ganzes Konglomerat von Sünden auf, auch sexuelle Sünden, und sagt, etliche von euch waren früher so. Das heißt also, die haben sich bekehrt. So, und das kann heute genauso passieren. Die können sich genauso bekehren. Aber wenn man den, der Humanismus erzählt, nee, ihr seid in Ordnung. Ich habe da manchmal, ich will nicht sagen, darüber lustig gemacht, aber ich habe ein Gleichnis gebraucht, was eigentlich ziemlich fies ist. Stell dir vor, da kommt ein Krebskranker oder einer, der ganz, sagen wir mal, ganz schlimme Zahnschmerzen hat, weil ich habe etliche Leute leider, die an Krebs schon verstorben sind. Ich will das auch nicht auf die Spaßebene ziehen. Aber sagen wir mal, da kommt einer, der hat schreckliche Zahnschmerzen. Wer von euch hatte schon mal so schlimme Zahnschmerzen, dass er die Wände dreimal hochgeht? Bestimmt jeder von uns, ne? Einmal in Spanien, das war richtig, hatte ich so eine Backe. Zu einer Zahnärztin, die hat mich dann erlöst. Jetzt komme ich zum Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, ach, wissen Sie, Hager, das ist eine von diversen Formen der Daseinsberechtigung. Die Schmerzen, das ist ein Ausdruck. Seien Sie, haben Sie Schmerzen, lassen Sie das, das ist gut so. Ja, es tut total weh. Das reden Ihnen irgendwelche Fanatiker ein, dass das weh tut. Ja, aber das vergiftet auch meinen Körper. Ich habe gehört, dass wenn man veralterte Zähne, das kann auch andere. Nein. Das sind alles Fanatiker, die das sagen. Genießen Sie den Schmerz. Also so ein Arzt, da würde man auch sagen, der hat sie nicht alle, ne? Ja, aber genau das wird heute von der Politik und vom Mainstream wird das verkündigt. Ich habe Probleme mit Sünde. Ich habe besonders die sexuellen Sünden. Da geht jemand zum Seelsorger und dann muss er mit, was weiß ich, muss er mit Geldstrafe rechnen oder mit Gefängnis, wenn er nicht tolerant ist. Und wenn jetzt jemand, da habe ich ein anderes Beispiel. Stell dir vor, da ist Klaus Norbert. Klaus Norbert möchte gerne eine Frau werden. Da gehen überall die Türen, Sperrarbeit auf. Klar, logisch. Wer hat eine Frau? Gibt ja sowieso 6 Millionen Geschlechter, das wissen wir jetzt ja mittlerweile. Das ist auch so eine Lüge des Mainstream, aber okay. Manche Sachen sind fast, dass man fast drüber lachen kann, aber ist eigentlich nicht witzig. Und Klaus Norbert wird jetzt umoperiert, ist jetzt eine Frau. Gut, Punkt. Jetzt ist Fritz Robert. Fritz Robert ist homosexuell und er möchte sich gerne umorientieren. Das darf er nicht. Was meinst du, da geht die Welt richtig unter. So, da merkst du schon, wie verlogen das ist. So, in die eine Richtung ja, Sperrangel weit auf, in die andere Richtung nicht. Ich hab einen kennengelernt, der hat gesagt, ich will nicht mehr schwul sein, ich will das nicht mehr. So, und wenn der das öffentlich sagen würde, der würde gekreuzigt werden. So, und das ist richtig krank. Das sind immer nur zwei Beispiele. Das geht auch um Nächstenliebe. Ich hatte eine wunderbare Kollegin an der Schule, die kam aus Nordafrika. Die sagte, du, wir waren bei einer Veranstaltung Refugees Welcome. Kommt alle rein. Sie wurden da total nett behandelt. Kaum waren die Kameras weg, wurden sie rausgejagt. Sie hatte ihre Tasche vergessen und da dachte man, dann wurde ihr gesagt, hier wird nichts geklaut. Da waren plötzlich die freundlichen Gesichter, veränderten sich. So, dieses Verlogene. Da habe ich zu der gesagt, du, bei mir sind alle willkommen. Und wenn Kriminelle da sind, die würde ich wieder abschieben. Das würde ich so machen. Und ich würde versuchen, die zu Jesus zu bringen. So, aber dieses, weißt du, da wird auch weggeguckt von der Not. Frauen dürfen nicht vergewaltigt werden. Frauen haben alle Rechte jetzt im Feminismus, außer wenn bestimmte Leute sie vergewaltigen. Dann sind die traumatisiert. Das sind traumatisierte Leute. Das ist so viel Lüge. Ich will das auch gar nicht weiter ausführen. Der Humanismus ist ein klebriger, kraftloser Ersatz für den richtigen Glauben. 3. Mose 18, 21. Lass keines deiner Kinder für den Götzen Moloch als Opfer verbrennen. In Deutschland werden jährlich 100.000 Kinder für Moloch geopfert im Mutterleib. Ein bisschen Spaß ist gut. Verantwortung tragen? Nein, danke. Ich spreche jetzt nicht von den armen Vergewaltigungsopfern, das ist wieder eine andere Geschichte. Das kann ich menschlich noch nachvollziehen. Aber diese Leichtfertigkeit, mit der heute sowas gemacht wird, die ist erschreckend. Im dritten Mose steht, wir sollen uns keine Götterstatuen machen. Im fünften, im dritten Mose 4, Vers 4, 28, ihr sollt keine Götter machen, die Menschen gemacht haben. Im fünften Mose 7, 26 sollen wir die abscheulichen Götzen nicht in unsere Häuser stellen, sonst sind wir dem Untergang geweiht. Wendet euch mit Ekel und Grauen von ihnen ab, denn Gott hat sein Urteil über sie gesprochen. Natürlich, um mal auf das zurückzukommen, was Udo letztens sagte, da müssen wir uns alle vorhüten, einschließlich ich selber. Handy, Internet, Fernsehen kann, wenn wir das zulassen, die schlimmsten Dinge in unser Herz reinmachen. Und ich habe einmal mit meiner Frau einen Film gesehen, danach, da habe ich mir, warum haben wir Gott anderthalb Stunden der kostbaren Zeit gestohlen, um uns diesen Dreck anzugucken? Und ich will nicht sagen, dass ich da völlig frei von bin, aber ich merke das auch immer mehr, dass ich mich auch von diesem Götzen trenne. David Wilkerson hat gesagt, er hat nichts gegen saubere Unterhaltung oder gute Unterhaltung, aber erstens kann man das übertreiben von der Zeit und zweitens gibt es eine Menge Dinge, die sind nicht sauber. Da möchte ich mich von trennen, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und immer weiter geht das, durch den ganzen Mose geht das, durch die ganzen Bücher Mose, dass wir uns trennen sollen. Dann im Richter steht, dass wir, ich muss das kurz fassen, dass Gott die Völker nicht vertrieben hat, damit wir ihre Götzen übernehmen, sondern damit wir unseren Glauben aufrichten. Wir erinnern uns, Gideon sollte an der höchsten Stelle den Altar für den Herrn nur aus Steinen aufbauen, ohne Figur dabei, damit die auf diese Steine gucken konnten und konnten sagen, Mensch, da ganz oben, da ist einfach ein Nachdenkzeichen, so dass ich mich an Gott erinnere. Gideon hat es dann übertrieben und wir haben es ja gehört von Sven, was dann passierte. Fing ganz harmlos an, so wie bei Judas, ein bisschen Geld klauen, ganz zum Schluss Jesus verraten. Und bei Götzendienst fängt auch ganz harmlos an. Und ich denke mal, wenn wir das zulassen, ihr kennt das Gleichnis vom Sämann und da dieses Ding mit dem Unkraut. Wenn wir zulassen, dass durch Fernsehen, Internet und all das so viel Unkraut in unser Herz reinkommt, dass wir den Blick auf Gott verlieren, dann ist das auch Götzendienst. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, okay, da müssen wir uns alle prüfen. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wenn wir mit Umkehren zu tun haben, die sind voll von diesem Müll. Da möge der Herr uns eine geistliche Heckenschere geben, wenn wir mit ihnen sprechen, dass wir sie erstmal freischneiden von ihren schlechten Argumenten. Dass wir so während des Gesprächs schaffen, mit Gottes Hilfe ihnen die Argumente zu widerlegen oder ihnen auch rüberzubringen, wie gut es ist, mit Gott zu gehen. Mir sagte mal jemand, ihn stört eins an den Humanisten, die strahlen keine Liebe aus. Und das ist auch so. Die Liebe Gottes lässt sich nicht imitieren. Das ist für mich immer so ganz, ganz wesentlich gewesen. Während wenn ich in die Gemeinde komme, hier, oder wie Sven jetzt sagte, da in Norwegen bei 450 Leuten, ich war in großen Gottesdiensten, ich war in der Zwischenzeit auf einem Gottesdienst eingeladen in der Nähe von Stuttgart. Das war ein Motorradgottesdienst, da war der Heilige Geist genauso anwesend wie hier. Da merkst du die Liebe. Und dann habe ich manchmal mit Politikern oder mit Humanisten so Gespräche gehabt. Und das, was ich vor allen Dingen merke, diese Kälte. Ich mache alles richtig, ich weiß, wie es geht. Ich sag dir, wo es lang geht. Und ich strahle eine Eiseskälte aus. Und wenn ich das bei einem Christen merke, dann ist wirklich Alarmstufe rot. Und das möchte der Herr nicht. Der Herr möchte, dass wir Liebe ausstrahlen. Samuel, kehrt Gott nie den Rücken, lauft nicht den toten Götzen nach. 1. Samuel 12, 1. Könige 11, Vers 5. Salomo verehrte nun auch Astarte, die Götter der Sidonier, und Milkom, den schrecklichen Götzen der Ammoniter. Das machte er auf einem Hügel, steht im 1. Könige 11, Vers 7. Auf einem Hügel östlich von Jerusalem baute er eine Opferstätte für Chemosh, den widerlichen Götzen der Moabiter, und eine andere für Moloch, den schrecklichen Götzen der Ammoniter. Aber er ging noch weiter, 12, 32, er ließ auf allen Hügeln Opferstätten und Heiligtümer für die Götzen errichten. Dafür ernannte er auch Israeliten zu Priestern, die gar nicht zum Stamm Levi gehörten. Der Salomo, der so eine guten Sprüche geschrieben hat, irgendwie musste er da die Kurve nicht gekriegt haben durch seinen Hochmut. Mich erschreckt das auch, muss ich ehrlich sagen, dass so jemand wie Salomo durch die Frauen, mit denen er zusammen war, sich hat ableiten lassen vom Herrn. Und es ist einfach wichtig, das möchte ich auch nochmal sagen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die erzählen uns vielleicht irgendwelche psychologischen Erkenntnisse, da mögen Dinge auch richtig sein. Aber es gibt Christen, die holen sich dann nur noch Bücher von unbekehrten Psychologen Und da sind dann Dinge drin, die richtig sind, vermischt mit Dingen, die total falsch sind. Ich muss sagen, meine Frau Mutter, die ist vor einem Monat, anderthalb Monaten gestorben. Der Herr hat sie angenommen. Gina, die Frau von, also meine Tochter, Svens Frau, hat sie noch zum Herrn führen können. Und da habe ich ihre Bücher gesichtet. Und meine Frau war früher Sozialpädagogin. Und da waren da diese ganzen Freudschen und was weiß ich, Lehren. Und ich habe die Bücher von meinem Vater und meiner Mutter gesichtet, die neutralen Bücher wie Erdkundebücher und solche Sachen, die habe ich extra gepackt. Und diesen ganzen psychologischen Kram, das habe ich alles in die Mülltonne rein. Und es ist auch gleich abgeholt worden. Preis den Herrn. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das soll auch kein anderer lesen. Ich sage, wenn ich Probleme habe, psychologische Probleme, wenn ich irgendwelche, ich will nicht sagen, dass die Psychologen alle lügen oder so, das will ich nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, dass wenn ein Christ vielleicht mal zu einem unbekannten Psychiater geht, dass der vielleicht ganz gute praktische Ratschläge, das will ich nicht sagen. Aber ich gehe doch lieber direkt zur Quelle. Ohne, dass da noch irgendwelche humanistischen Lügen dabei sind. Und wenn ich die Apostelgeschichte lese oder ich lese die Worte Jesu, ich lese die Sprüche, ich sehe, was David mit seinen Kindern falsch gemacht hat, da kriege ich doch so viel Input, da brauche ich mir doch nicht zweite, dritte, vierte Wahl zu holen, oder? So, es war ein richtig gutes Gefühl, wie ich das alles vernichtet habe, diesen ganzen Kram. 1. Könige 16, Vers 13. Baasha und sein Sohn Ela hatten die Israeliten zum Götzendienst verführt. Sie verehrten tote Götzen und forderten dadurch den Zorn des Herrn heraus. Und ich verstehe jetzt, dass Gott zornig ist, weil er weiß, dass wenn man sich von ihm abwendet, wendet man sich automatisch anderen Dingen zu. Die unbekehrten Menschen, die Gott nicht kennen, die wollen ihre Seele füllen mit etwas und Gott wartet nur darauf, dass er sie füllen möchte. Und dazu sind wir da. Wir sind die Katalysatoren. Dazu müssen wir aber wissen, wie die ticken. Und dazu müssen wir wissen, was da schief läuft. Und ich glaube, Gott rüstet uns mit so einer geistlichen Heckenschere aus, dass wir diese falschen Pflanzen erstmal wegschneiden können. Das geht, durch die Könige geht es weiter, durch die Richter. Gehen wir mal zu Jesaja. Jesaja 1, 29. Ihr verehrt heilige Bäume und legt kunstvolle Gärten an für eure Götzen. Das wird ein böses Erwachen geben, wenn ihr einsehen müsst, dass sie nichts helfen können. Beschämt werdet ihr dastehen. Ich hatte in einer Gemeinde mit einer Frau zu tun, die hatte früher so Kraftsteine irgendwie aus dem esoterischen Bereich. Und das war ganz schwer, den zu, Mensch, Mädel, ja, da kommt Energie durch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es Steine, die eine bestimmte Energie haben. Das will ich gar nicht abschreiten. Hier Platin oder Magnete haben auch eine Energie. Und jeder, das mag ja sein, dass es gibt auch Kräuter, die heilend sind. Das ist jetzt nicht gegen die Bibel oder so. Aber dass sich das da so drum dreht. Und das war so wichtig. Oder eine andere, die hatte was mit indianischen Dreamcatchern da und indianische Musik. Dann sagte, du weißt was, es gibt so viele bekehrte Indianer und die machen ihre indianische Musik, die kannst du ruhig hören. Aber das ist so ein Stellwerteinnahmen. Da habe ich wirklich gemerkt, der Humanismus hat da schon so richtig Fuß gefasst, dass das so wichtig war. Gott möchte, dass wir zur Quelle gehen. Natürlich gibt es auch das andere Extrem, das möchte ich nicht verschweigen. Es gibt Pastoren, Lehrer, geistliche Leiter, die verdammt alles mit Stumpf und Stiel und sagen, das ist Sünde oder das ist humanistisch oder das ist Götzendienst. Dabei freust du dich einfach nur über eine schöne Platte. Freust dich, hast dir gerade einen guten Film angeguckt. Nur ein kleines Beispiel. Ich war mit meiner Frau auf Mallorca, auch in der Zwischenzeit. Wir haben uns ja 2 Monate nicht gesehen. Und da waren wir in einer Bucht und da haben sie Poirot gedreht mit Peter Ustinov. Und zu Hause haben wir uns den Film gleich angeguckt. Oh, guck mal, da waren wir. So, weißt du was, da habe ich doch nicht gesündigt. Das war okay, alles gut. Ne? Ich will ja nicht abdrehen hier. Und ich trinke auch mal mein Weinchen. Und wenn Alkoholiker dabei sind, nicht. Und wenn Gott zu mir sagen würde, ganz aufhören, würde ich es auch machen. Kein Problem. Aber es gibt halt Christen, die schießen über das andere Ziel hinaus. Die haben zwar den Herrn erkannt, aber strahlen eine Härte aus und sind sehr wenig attraktiv, ihnen nachzufolgen, weil sie einfach so verbittert und so... Machen alles richtig, aber auf so eine ganz verbitterte und griesgrämige Art. Die Humanisten, die machen das mehr so auf so eine großkotzige, belehrende Art und die machen das dann auf so eine griesgrämige Art. Aber das ist auch nicht Gottes Wille. Jesaja 2, 17, 18. So macht er den Hochmut der Menschen zunichte. Die stolzen Herren liegen im Staub, mit den Götzen ist es aus und vorbei. An diesem Tag wird nur noch einer groß sein, nämlich der Herr. Und dann schreibt im Jesaja und im Jeremia, dass es umsonst ist, zu den Götzen um Hilfe zu schreien. Ich habe so viele Bibelstellen gefunden, die ich verschone euch damit. Und das ist noch nicht mal ein Viertel von dem, was die Bibel anbietet. Ich habe immer nur ein paar Sachen rausgesucht und selbst das ist so viel, dass es zu viel wäre. Wir bleiben einfach unterm Strich, dass Götzendienst in Gottes Augen so schlimme Sünde sein muss, dass er es an x verschiedenen Stellen beim Namen nennt. Jeremia 4, Vers 1. Der Herr lässt dir verkünden, kehr um Israel, kehr zu mir zurück. Wirf deine abscheulichen Götzen weg und wende dich nicht länger von mir ab. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir mit Menschen zu tun haben, die so richtig gebunden sind an irgendwas, das werdet ihr auch merken, der eine ist an seine Bildung gebunden, zieht seinen einzigen Wert daraus, ein anderer an seine Schönheit, ein anderer wieder an seine körperlichen Vorzüge oder was auch immer, dann können wir denen sagen, weißt du was, es kommt die Zeit, da wird dir das nichts nützen, aber Gott wird dir bis zum Schluss nützen. Gott ist ein festes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Ich bin jetzt 42 Jahre bekehrt, ich komme aus der Rockerszene und die meisten von den Leuten, mit denen ich früher gefahren bin, sind sie auch schon tot. Und da habe ich auch in der Zeitung gelesen, einige von den Helden, die ich früher bewundert habe, wie die gestorben sind alle. So, da ist das, was die Bibel sagt, ist das schon eingetroffen. Und da gucke ich in den Spiegel und ich merke, wie fit ich bin. Was Gott mit mir, ich bin 65,5 jetzt. Und da sehe ich die anderen, die, wo die gelandet sind. Da weiß ich, dass Gott, seine Verheißungen, die sind Ja und Amen. Und wie Sven immer sagt, er macht keine Fehler. Das geht überall so weiter. Ich gehe noch mal kurz ins Neue Testament, damit wir auch das nicht zu kurz haben. Apostelgeschichte 14, Vers 15. Paulus hat gerade jemanden geheilt. Was wollen die Leute ihm huldigen? Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut, wie ihr. Wir verkündigen euch doch nur die rettende Botschaft, damit ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat Himmel und Erde und Meer und alles geschaffen. Da ist von Zeus und von, den anderen habe ich vergessen, ist auch nicht so wichtig, Zeus auf jeden Fall. Und hier steht tote Götzen, im griechischen Urtext steht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, diese Nichtigen, wendet euch von diesen Nichtigen ab. So, Zeus ist genauso wie bei uns hier Thor oder Odin. Das sind also Götter, die wurden auch so dargestellt, als Kriegsgötter oder als Überlegenheitsgötter. Die haben den Leuten das Gefühl gegeben, da kann ich auch mitreden, so bin ich einer von denen. Und Paulus sagt ganz abwertend, das ist ein nichtiger Gott, betet den richtigen Gott an. Dafür wird er dann auch noch gesteinigt, was er aber überlebt und wo er dann gleich weitergeht. Apostelgeschichte 15,20 sagt Paulus, wir sollten ihnen allerdings einen Brief schreiben und von ihnen verlangen, dass sie sich nicht durch die Verehrung von Götzen unrein machen, keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen, kein Fleisch von Tieren essen, das nicht völlig ausgeblutet ist oder gar Blut selbst verzehren. Da wird unter den ganz wenigen Sünden, die den Heiden verboten werden, wirklich, also im Neuen Testament verboten werden, eben sexuelle Ausschweifung, weil wir eben wissen, was das für Zerstörung in Familien anrichtet und auch Leute, die Liebeskummer haben, sich umbringen und all das. Oder Leute, die auch geschlechtskrank werden und alles, was das für Folgen nach sich hat. Dann eben, da ist die Bibel ganz genau, wir sollen kein Blut essen. Könnte man eine extra Predigt drüber halten. Aber eben auch die Verehrung von Götzen. Das wird immer wieder genannt, immer wieder. 1. Korinther 5, Vers 10. Damit habe ich freiwillig nicht die ganze Welt gemeint, die wir räumen sollten, sondern wir sollen es fernhalten von Leuten, die sexuell ungeordnet leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten. Von denen sollen wir uns fernhalten. Von Christen, die selber so leben. 1. Korinther 5, Vers 11, ein Vers weiter. Nein, ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdung verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr noch nicht mal Gemeinschaft haben. Da ist die Bibel ganz genau. Täuscht euch nicht. Und dann sagt Paulus im 1. Korinther 6, Vers 9, wir sollen uns nicht täuschen, dass Leute, die so leben, keinen Anteil am Reich Gottes haben. Und ich merke das manchmal bei mir. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit einem Freund aus dem alten Leben. Der ist einerseits völlig versaut, kann ich mal sagen, so, aber andererseits völlig sympathisch. Der weiß es ja nicht besser. Und weil ich weiß, wie die Welt tickt, kann ich ihn da abholen. Ich kann mit der geistlichen Heckenschere beigehen und dieses Versautsein langsam aber sicher entfernen, aber ich kann eine menschliche Basis für ihn aufbauen mit dem Heiligen Geist und kann ihn mit der frohen Botschaft erreichen. Wäre das aber ein Christ, würde ich mich von dem total distanzieren. Der schickt mir da manchmal so Bilder, dann lächel ich milde und lösche das sofort. Ne? So. Der ist wirklich noch ganz schräg drauf. Der ist so drauf, wie ich drauf wäre, wenn ich nicht bekehrt wäre. Ich bin aber 42 Jahre bekehrt und habe mich weiterentwickelt. Und er ist, was das betrifft, auf der Stufe stehen geblieben. Aber ich habe Erbarmen mit ihm. Würde das aber ein Christ machen, würde er jetzt vielleicht mir so ein Ding schicken, da würde ich mir richtig Sorgen machen. Wen hat meine Tochter da geheiratet? Würde ich mich aber richtig erschrecken. Erster Korinther 10, Vers 7. Werdet nicht zu Menschen, die Götzen anbeten, so wie manche von ihnen. Die Heilige Schrift berichtet, sie ließen sich nieder, um zu essen und feierten zu Ehren des goldenen Kalbes. Der Vers, den finde ich noch ganz wichtig. 1. Korinther 12, Vers 2. Damit wir die Unbekehrten einfach verstehen können. Ihr wisst, dass es euch früher mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen gezogen hat, als ihr noch keine Christen wart. Ich glaube, dieser Bibelvers, der gibt uns mehr Erbarmen mit den Menschen, mit denen wir konfrontiert werden. Und wie Sven von richtig sagte, das sehe ich genauso, hier wird noch richtig was passieren. Ich habe große Freudigkeit, in diesem nicht ganz vollen Saal vor wenigen Leuten die Gottes Botschaft zu verkündigen, weil ich weiß, erstens, dass ihr echt seid, dass hier wirklich ein guter Geist ist, Nummer eins, und Nummer zwei, hier wird noch richtig was passieren. Gott ist dabei, das vorzubereiten. Da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Wir haben eine Wendeltreppe gesehen. Die hätte man abbauen können bei meiner Frau in der Firma. Können wir aber nicht machen, ist zu viel Theater. Aber ich habe mir angeguckt, oder Sven hat mir auch erklärt, wie die gebaut wird. Da wird eine Eisenstange in den Boden rein gesenkt und die wird einbetoniert. Und dann werden die Segmente raufgesetzt mit einem Kran. Wenn man das sofort raufmachen würde, dann würde der Beton, der noch nicht ganz durchgehärtet ist, würde auf jeden Fall unter der Last Risse kriegen und würde ausleiern. Und dann hättest du ewig so eine wackelnde Wendeltreppe, wenn überhaupt, vielleicht würde die auch runterkrachen. Das heißt also, man muss diesen einbetonierten Pfahl oder diese einbetonierte dicke Stange mindestens zwei Wochen, lieber einen Monat, durchhärten lassen und dann kann man die Segmente raussetzen. Wisst ihr, was hier gerade passiert? Gott ist dabei, euch, wunderbare Christen, das meine ich so zu zementieren. Und diese Erweckungsstange, die ist da schon drin. Und die Bekehrungssegmente, die kommen ganz zum Schluss. Wisst ihr, wie die Wendeltreppe aussieht, so, ne? Die geht so hoch und das wird immer so Stück für Stück. Auch bei der Ritterburg war das schon so. So, ihr habt jetzt halt die schwierige Situation, dass ihr geduldig aushalten müsst, im Augenblick noch, dass das durchhärtet. Das geistliche Fundament härtet durch. So, ihr habt eine Trennung erlebt, ihr habt eine Spaltung erlebt, ihr habt dies und jenes erlebt. Da hat Gott erstmal alles freigeschaufelt. Und so ein Fundament für so eine Stange, das ist gar nicht so groß. Und die Stange, die sieht unscheinbar. Die ist vielleicht so dick, geht 4 Meter hoch oder so, und da steht da so eine Stange. Und wenn da jetzt ein Außenstehender kommt, dann kommt er dann drauf, was soll das werden? Da steht eine Stange. Ist das eine Fahne? Für eine Fahne ein bisschen zu dick? Komisch. Aber nach einem Monat, zwei Monaten, kommt ein Kran und setzt das alles auf und ist dann eine wunderschöne Wendeltreppe und da können die Leute hoch und runter gehen. Die kann immer benutzt werden. Super. Und so wird das sein. Das Evangelium wird sich hier so aufbauen und dann werden die Leute aus Lauenburg hier ein- und ausgehen können und werden Kraft empfangen. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das habe ich gerade gekriegt vom Herrn. Ihr habt ja im Augenblick die Betonphase, das muss doch durchhärten. So, geistlich stark werden, durchhärten oder sagen wir stark, hart, wir sollen ja nicht hartig Herzen haben, aber wir sollen stark sein. Und Gott ist gerade dabei, das zu stärken. 1. Timotheus 1, Vers 9. Im Gegenteil, übererzählt man sich, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm dient. Und in der Offenbarung wird uns auch noch gesagt, dass es schrecklich denen ergehen wird, die Gott den Rücken gekehrt haben und wieder Götzen anbeten. Aber wir machen das nicht. Und wie gesagt, das war jetzt keine Predigt, sage ich nochmal zum Schluss, so nach dem Motto, guckt mal, ob ihr Götzen in eurem Leben habt und tut Buße. Wenn das so ist, bei dem einen oder anderen war es nicht beabsichtigt und dann möge das so sein, dass man dann auch Erkenntnis kriegt, sondern es geht mir wirklich darum, die Menschen, die draußen sind, die nichts Besseres haben als ihre Götzen, dass man sie nicht verurteilt. Ich kenne auch ein paar Christen, die haben richtigen Schwulenhass. Das ist auch nicht richtig, sage ich mal so. Letztens hat einer so richtig doll gelästert. Dann sage ich, sei froh, dass du nicht schwul bist. Ich sage, weißt du, wie der fühlt? Weißt du das? Diese Zwänge, wenn du das in dir hast, so? Hast du das Recht, den zu verurteilen? Wenn wir sollen ihm die Liebe Jesu bringen und wir sollen ihm sagen, dass er frei werden kann. Ja, Aber es ist nicht unser Job, Menschen zu verurteilen. Verurteilen tue ich, dass es Leute gibt, die groß, wie soll ich das sagen, die das so an die Glocke hängen und Leuten einreden, dass sie jetzt alles akzeptieren müssen. Aber wir sollen die Menschen lieben. Und das ist das, was Gott gerade vorbereitet. Gott ist dabei, den Boden vorzubereiten. Und ich sage euch, hier wird noch richtig was passieren. Amen. Amen.